Nah bei Gott, nah bei Menschen. Das ist ja der Titel unserer Predigtreihe. Und wir haben in den letzten Wochen miteinander betrachtet und gesehen, dass darin auch die tiefste Sehnsucht des Menschen liegt, dass es seine Identität ist, in Beziehung zu leben und dass es für ihn absolut wichtig ist, wie Beziehungen in seinem Leben sich ausdrücken. Ich habe einen Freund gehabt, der ist auf einem Bauernhof groß geworden. Und das war so eine Situation, wo mehrere Generationen zusammengelebt haben und auf der Eckbank, in Bauernhäusern gibt es dann oft so in der Küche, Wohnküche, so Eckbänke und auf der Eckbank gab es zwei Plätze, die waren für Opa und Oma reserviert. Die waren über 60 Jahre schon verheiratet gewesen und beim Mittagessen durfte Oma nur bei Opa sitzen und kein anderer durfte sich auf diesen Platz begeben und umgekehrt. Und die haben händchenhaltend auch nach 60 Jahren noch ihre Beziehung gepflegt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so Bilder sieht von älteren Menschen, die auch noch sehr verliebt, sehr nahe miteinander leben, da geht einem das Herz auf. Ich las mal auf so einer Kachel den Spruch, Liebe heißt miteinander alt werden wollen. Liebe heißt miteinander alt werden wollen. Und ich glaube, wenn man über Beziehungen nachdenkt und spricht und dann so an Menschen denkt, die ein Leben lang intensive, tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen gehalten haben, da geht bei jedem von uns innerlich die Ahnung los, dass darin doch eine Bestimmung für unser Leben liegen muss, liegen soll. Wenn ihr nächste Woche Fokus kauft, Fokus ist jetzt nicht meine regelmäßige Lektüre, aber ich habe den Titel schon gesehen von dem Fokus, der morgen erscheint, der heißt morgen die Ex, die Ex. Wenn eine Beziehung auseinandergegangen ist, wie man mit Rache und mit Heimtücke der Frauen rechnen muss, die Ex, wie die Ex sich verhält, wenn sie zur Ex geworden ist. Beziehungen gehören einfach zu unserem Leben. Vom ersten Tag an unseres Lebens sind wir angewiesen auf Beziehungen. Und was investiert wird durch Beziehungen in unser Leben, ist entweder ein Kapital oder eine Last für unser Leben. Für manche Menschen sind die Beziehungen ihrer Familie und ihr Großwerden ein enormes Kapital. Andere leiden ein Leben lang an der Last, die ihnen durch Beziehungen mitgegeben worden sind. Wenn man die Weltliteratur liest, die großen Titel der Weltliteratur, wird man entdecken, dass es ganz oft Beziehungsthemen sind, die da abgehandelt werden. Beziehungen sind einfach zentral in unserem Leben. Das Urbild aller Beziehungen, haben wir gesagt, ist die Beziehung zu Gott. Und weil er selber von seinem ganzen Wesen her ein Beziehungstyp ist, unser Gott ist ja ein Beziehungstyp, der lebt ja zu dritt, drei in eins, die Dreieinigkeit kann man nicht erklären, sollte man auch nicht versuchen, wird man nie eine menschliche Entsprechung finden, weil es die definitiv nicht gibt. Aber was uns deutlich werden kann daran, dass die drei zusammen leben. Gott lebt schon seit Ewigkeiten in Harmonie zusammen. Wenn das nicht ein Vorbild für uns ist, weiß nicht, wie lange ihr als Familie harmonisch zusammenleben könnt, wann es den ersten Krach gibt. Aber dass Gott eine Ewigkeit schon und auch eine zweite und eine dritte Ewigkeit harmonisch zusammenlebt, das drückt aus, wie wichtig, wie bedeutsam ihm das ist. Und als er uns geschaffen hat, hat er uns dieses Beziehungsgen mitgegeben. Die Sehnsucht nach Beziehungen und das Bedürfnis nach Beziehungen, das hat uns Gott mitgegeben in unsere Identitäten, unser Sein. Und es gab eine Zeit, haben wir gesagt, da hat der Mensch in dieser Nähe zu Gott, in dieser Nähe zu anderen zusammengelebt, im Garten Eden, im Paradies, und es war eine richtig gute Zeit für den Menschen. Aber dieses Paradies ist verloren gegangen. Warum? Das überspringen wir heute, kann man in den ersten Kapiteln der Bibel nachlesen. Es ist uns verloren gegangen und seither ist eine tiefe Sehnsucht in unserem Leben, die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Und auch wenn wir jetzt ein kleines zweites Sommermärchen in Deutschland erleben, vielleicht nächsten Sonntagabend die glücklichsten in Europa sein sollten, wir hoffen es ja alle, aber das wird auch nur so eine ganz kurze Halbwertszeit haben. Kein noch so schöner Erfolg einer Nation im Sport, kein noch so dickes Bankkonto, schönes Auto, toller Beruf, klasse Wohnstätte wird dieses Loch in unserem Leben ausfüllen können. In unserem Leben ist die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Und diese Sehnsucht wird uns immer antreiben. Mal wird es verschüttet sein, mal wird es in Schmerz aufbrechen. Wir werden diese Sehnsucht nicht los. Jesus Christus ist nun gekommen, um diese verloren gegangene Beziehung wieder herzustellen. Jesus ist gekommen, damit aus unserem Suchen ein Finden wird. Und er öffnet einen neuen Weg, einen neuen Lebensstil, damit wir wieder nahe bei Gott und nahe bei ihm leben können, beieinander leben können. Und dieses neue Leben, das haben wir beim letzten Mal gesagt, das öffnet Jesus mit diesem Ruf, folge mir nach. Wo Jesus Menschen begegnet, fordert er sie auf, folge mir nach. Und die Reaktion auf diese Aufforderung öffnet die Tür in ein völlig neues Leben. Dieses Leben, was einen wieder nahe zu Gott zurückbringt und was einem die Nähe vermittelt zu Menschen, um in Harmonie und in Versöhnung miteinander leben zu können. Dieser Weg heißt Nachfolge oder Jüngerschaft. Modern gesagt, der Weg zur Nähe zu Gott und zueinander ist der Weg, wenn wir beginnen, Jesus-mäßig zu leben. Wir sollen so leben, wie Jesus, ihm hinterhergehen. Wo er ist, sollen auch wir sein. Den Weg, den er für uns vorbereitet, das ist der Weg, der uns zum Leben zurückbringt. Und darin liegt dann auch die Bestimmung der Kirche von Jesus Christus. Kirche heißt ja zum Herrn gehörend. Und wir als Volksmissionsgemeinde, wir sagen auch, wir gehören zum Herrn. Von daher kann man uns Kirche nennen oder Gemeinde, das ist eigentlich relativ egal. Und wir sind mit dieser Bestimmung genauso ausgestattet als Kirche, als Gemeinde Jesu Christi, dass bei uns es verstanden und erklärt werden soll, was das Leben der Nachfolge bedeutet. Es soll bei uns erfahren werden. Wir wollen nicht nur informieren, sondern Erfahrung mit Gott soll hier möglich sein. Die schon länger Jesus nachfolgen, die sollen anderen es vorleben, wie diese Nachfolge aussehen kann. Schöne Wortspiele, ne? Vorleben, nachfolgen. Ja, die einen folgen Jesus nach, andere sind kurz dabei, die gucken, wie macht man das, wie geht man jetzt damit um, wie löst man kritische Situationen in der Familie, wie löst man Mobbing am Arbeitsplatz, wie machen Christen das, wie geht Jesus voran, wie haben andere da Jesus schon erlebt? Und so sollen wir einander Vorbilder und Nachfolger werden. Und wir sind nicht nur eine Informationsveranstaltung sonntags in einem Gottesdienst, sondern ein Lebensmodell soll in der Kirche von Jesus Christus sichtbar und begreifbar werden. Und dann soll man es hier einüben können. Wir bleiben nicht auf Distanz und informieren uns, sondern wir haken uns unter und dann üben wir es ein, wie unsere Nationalmannschaft viele Standardsituationen wohl tagelang geübt hat. Und was waren wir froh am Montag, als endlich mal eine richtig gut mit Ballack geklappt hat. Und so sollen wir es auch einüben. Das setzt voraus, man kann es nicht auf Anhieb. Man braucht Vorbilder, man braucht ein Training. Und alles das soll in der Kirche von Jesus Christus erlebt werden. Wir sollen anfangen, nachzufolgen. Wir als Christen sollen nicht an unserem Lippenbekenntnis erkannt werden, sondern daran, dass wir tatsächlich nachfolgen. Das Haupterkennungsmerkmal von diesen Nachfolgern von Jesus ist die selbstlose und schenkende Liebe, wie es in Johannes 13, 35 beschrieben ist. Die selbstlose und sich selbst schenkende Liebe. Christen zu allen Zeiten, an allen Orten sollen daran erkannt werden, dass sie Liebe üben, dass es Täter sind, dass es Leute sind, die nicht nur philosophieren, sondern die anpacken und die anders leben. Und das führt uns schon zum Problem. Wir leben ja in einer Zeit, wo historische Romane eine große Konjunktur haben. Der fast wahrscheinlich in Deutschland am meisten gelesene historische Roman ist? Nein, Die Säulen der Erde. Das war so der Ausgangspunkt von Ken Follett. Und darin wird beschrieben, wie Kirchenführer, wie Leute, die sich Christen nennen, den Namen tragen, das Äußere haben, das Verhalten nach außen zeigen, aber nach innen von völlig anderen Motiven geritten werden. Und unsere Gesellschaft liest diese Romane mit Genuss und die kritische Begleitung von Christen nimmt dann zu. Seid ihr auch so Leute, die reden und nicht tun? Da ist ein ganz tiefer Schmerz in unserer Gesellschaft. Weil man so viel Frommes gehört hat über die Jahrhunderte, weil das im Erbe unserer Kultur drin ist. Und der Schmerz, wenn da Dinge gesagt werden, die im Alltag keine Bedeutung gewinnen, ist ein Schmerz in unserer Gesellschaft. Und es ist ein Schmerz im Herzen von Jesus Christus. Weil Jesus nie wollte, dass Leute den Anschein erwecken, sie würden ihm nachfolgen, in Wirklichkeit es aber nicht tun. Jesus hat für diese Leute einen Titel kreiert. Wisst ihr, wie er die nennt? Heuchler. Heuchler werden so Leute genannt. Und es ist ein trauriger Teil der Geschichte der Gemeinde von Jesus Christus, dass es immer wieder eine Menge Heuchler gab. Und es wäre so einfach zu sagen, die großen Kirchen, die Landeskirchen, wir Freikirchen sind besser und die Volksmission ist ganz besonders gut. Aber die Wirklichkeit heißt, bei uns gibt es genauso Heuchler. Und nichts ist verletzender für Leute, die auf der Suche nach Gott sind, wenn da einer vorgibt, er ist so ein hingegebener Nachfolger von Jesus und sein ganzes Leben sagt etwas völlig anderes. Und so können wir sagen, wenn wir in diesen Weg der Nachfolge eintreten, der uns nahe zu Gott und nahe zu Menschen bringt, ist ja unser Generalthema. Beim letzten Mal gesagt, dann beginnt das Ganze als Antwort auf diesen Ruf, den Jesus sagt, folge mir nach. Und wenn man auf diesen Weg der Nachfolge eintritt, dann beginnen Konsequenzen zu starten. Jemand hat mal gesagt, Folgen hat Folgen. Finde ich sehr schön formuliert. Folgen hat Folgen. Welche Schritte bringen mich auf den Weg, dass ich nicht nur so ein Warmduscher bin, der sonntags die Hände gen Himmel streckt und fromme Bekenntnisse abspult, sondern welche Schritte helfen mir, dass ich nicht nur einen Schritt auf dem Weg der Nachfolge tue und sage, ich bin auf dem Weg, sondern dass ich jetzt auf diesem Weg anfange zu laufen. Und da möchte ich euch heute in diesem Gottesdienst 4 Grundmerkmale der Nachfolge sagen, 4 Themen, die so entscheidend sind wie kaum etwas anderes. Und ich sage das jetzt nach bald 30 Jahren der Nachfolge von Jesus, also sehr erprobt, in meinem eigenen Leben ganz oft reflektiert. Das sind so Essenzen, ich gebe euch heute Morgen was ganz Wertvolles wieder. Und die Tatsache, dass sowas Wertvolles von jemandem, der 30 Jahre bald Jesus nachfolgt, kommt, das wird euch helfen, die Hitze in diesem Raum auszuhalten. Weil ich das, ihr kennt mich, das natürlich nicht ganz schnell sagen kann. Ich will ja immer auch ein bisschen das illustrieren und vertiefen. Also fröhliches Schwitzen. 4 Punkte, ich sage sie euch gleich, für die, die dann gehen wollen. Herz, dann Hirn, ich habe so kleine Slogans formuliert. Herz, dann Hirn, gemeinsam, nicht einsam, echt, nicht perfekt, tun, nicht nur hören. Diese 4 Punkte, die entfalten wir jetzt und die sind absolut grundlegend, essentiell. Wer diese 4 Dinge, wenn er diesen Weg der Nachfolge beschreitet, wer sich an diesen 4 Dingen orientiert, der wird davor bewahrt, ein Heuchler zu sein. Der betritt eine Straße, wenn ihr nach Stuttgart fahren wollt, wisst ihr ja, welche Straßen nach Stuttgart führen. Wenn man auf diese Straße sich begibt mit seinem Rad oder zu Fuß oder mit dem Auto, dann ist man ja noch nicht in Stuttgart, nur weil man auf der richtigen Straße ist. So ist es, wenn man zu Jesus Christus Ja sagt und den Weg der Nachfolge beginnt, dann heißt es ja noch nicht, dass man jetzt alles schon hat. Jetzt beginnt der Weg, die des Weges sind, so wurden die ersten Christen genannt. Und genauso ist es, diese 4 Schritte helfen uns, auf diesem Weg zu bleiben und den Weg konkret zu gehen. Also beginnen wir mal. Herz, dann Hirn. Ist ja ein spannendes Thema. Wie hängt Verstand und Glaube und Herz und Hirn zusammen? Für Gott eine ganz entscheidende Sache. Ich will uns, also die Bibel redet enorm viel darüber. Da könnte man eine Predigtreihe von einem Jahr von halten. Es ist einer von 4 Punkten. Es wird der längste, weil er der wichtigste ist. Und der Rest resultiert ja auch daraus. Also keine Angst, wenn der erste länger in der Ausführung wird und ihr dann hochrechnet. Hallo? Jetzt ist die ganz schwarz. Aber an so Tagen sollte man eh nicht so fettig essen. Gut, also. 1. Samuel 6, Vers 7, eine Schlüsselstelle zum Thema Herz. Da geht's drum, dass der Samuel, Prophet in Israel, den neuen König berufen soll, wird in die Familie von David geschickt. David hat ein paar ganz tolle Brüder, die sehen super aus, gestandene Kerle, breites Kreuz. Und Gott sagt bei allen, hey, da ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Samuel ist ziemlich sauer, dass er in die Familie geschickt wird und irgendwie nicht klar ist, wen will Gott nun berufen. Und dann gibt's diese Grundlektion, die für uns alle wiederum gilt. Im Alten Testament muss man immer gut umgehen. Zu wem redet Gott im Alten Testament? Nicht alles, was im Alten Testament steht, betrifft uns. Man muss immer genaue Fragen stellen können. Und hier kommen wir dann zu einer grundlegenden Feststellung, die Gottes Wesen und Art beschreibt und deshalb auch für uns gilt. Der Herr sprach zu dem Samuel: Lass dich nicht von seinem Aussehen oder von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Gottes Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben ist nicht unsere Bildung, ist nicht unsere Haarfarbe, nicht unsere Erfolge, nicht unsere Wohnstätten, nicht unsere Orden und Litzen und was wir uns verdient haben, sondern wenn Gott unser Leben anschaut und bewertet, geht sein Blick zuallererst in unser Herz. Und das ist ein Gegensatz zu dem, wie wir Menschen beurteilen. Es gibt ja gesellschaftliche Studien, ob Menschen, die nach den Maßstäben unserer Zeit hübsch sind, leichter einen Job bekommen als andere. Ob Menschen, die nach äußeren Maßstäben unserer Zeit hübsch sind, ob die später gefeuert werden, wenn sie sich was zu Schulden kommen lassen, als sehr übergewichtige, nicht so toll riechende, nicht so hübsch ausschauende Menschen. Und es ist ein Fakt, in unserer Gesellschaft wird der, der äußerlich was zu bieten hat, bevorzugt. Er wird nicht so hart angepackt wie andere. Er hat gewisse Vorteile. Oder wenn in unserer Gesellschaft danach bewertet wird, ob jemand wert ist, dass man ihm Zeit schenkt und zuhört, dann kann manchmal ein Doktortitel vor dem Namen helfen. Bildung hat einen hohen Stellenwert. Berufsbilder bringen gewisse geöffnete Türen mit sich. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Unser Wissen, unser Können, wenn jemand so wunderschön singen kann wie eine Beate Ling oder wenn jemand ein fantastischer Pianist ist, der kriegt viel schneller Bezüge zu Leuten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Leute, die so erfolgreicher sind, dass die kostenlos in EM-Spiele kommen? Also irgendwie so ich, normal durchschnittsaussehender, durchschnittsgebildeter Typ, ich muss diese teuren Karten über irgendein Losverfahren versuchen zu kriegen und dann kann ich es von vornherein lassen. Leute, die hübsch aussehen, die eine tolle Bildung haben, die irgendwie wichtig sind, die kriegen diese Karten geschenkt. Irgendwie. Ich meine, die hätten das Geld, die Karten zu bezahlen. Ich meine nicht, dass ich jetzt in neue Lohnverhandlungen eintreten will, das ist nicht so zu verstehen. Aber das ist doch verrückt, oder? Und es ist so oft in der Gesellschaft, Leute, die super erfolgreich sind, die enorm viel Geld verdienen, die können ihr Geld zum Teil gar nicht ausgeben, weil die so viel Zeug geschenkt bekommen. Man ist interessiert dran, dass bestimmte bekannte Leute bestimmte Klamotten tragen, Autos fahren und die Firmen geben ihnen das zum Teil kostenlos. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott hat andere Bewertungsmaßstäbe. Man kann Gott damit nicht beeindrucken. Deswegen haben es reiche Leute so schwer, ins Reich Gottes zu kommen, sagt die Bibel. Reiche, hübsche, schöne, erfolgreiche, gebildete denken, dass so wie sie immer Leute in ihrem Umfeld beeindrucken, dass sie jetzt auch Gott beeindrucken könnten. Gott ist da völlig kühl. Da kommt so jemand gestelzt, redend, sich da präsentierend und dann sagt Gott, du, ich kenne dein Herz. Wir haben ein Problem. Denn Gott schaut nach Herzensbildung und viele Menschen sind in ihrem Herzen nicht gebildet. Ich werde nie die Situation vergessen, da treffe ich eine Frau in irgendeinem Umfeld. Ich sage euch, die sah aus, als ob sie gerade von so einem Titelcover von Fit for Fun oder irgendwo so top, ne? Mit meiner Frau offen besprochen, also braucht keine Sorge haben, ne? Also sah ich diese und die wirklich atemberaubend. Hey, wenn du so eine 1,80 Schönheit, wo boah, du denkst irgendwie so, also als Mann denkst du das. Weiß nicht, was du als Frau denkst, ne? Aber als Mann, ne, so, ich gebe das ehrlich zu, also auch als Pastor denkt man so im ersten Moment so, und dann macht die Frau ihren Mund auf und sagt 2-3 Sätze. So viele Leute legen auf ihr Äußeres Wert und investieren in ihr Äußeres. Und ihr Herz ist so klein, so hart. Da ist so wenig da, was einen auf Dauer liebenswert macht. Ich meine, für Gott ist es eh interessant. Gott macht ja uns alle liebenswert. Wir müssen nicht liebenswert sein. Gott sorgt dafür, dass wir liebenswert werden. Aber sein Thema ist das Herz. Er sucht nach Herzensbildung und nach Herzensschönheit. Nachfolge beginnt in unserem Herzen. Wir werden die gute Nachricht von Jesus Christus nur dann verstehen können, wenn unser Herz offen dafür ist. Wenn unser Herz bewegt werden kann, wenn unser Herz reagiert. So viele Menschen unserer Zeit, die setzen aufs Äußere und ihr Herz ist so stumpf geworden. Die Bibel sagt, wer so ältere Übersetzungen liest, hat es schon gelesen, das Herz ist fett geworden. Das heißt, da ist keine Aufnahmefähigkeit mehr da. Da ist was verfettet, das ist träge in der Reaktion, das ist überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Und das ist ein kritischer Zustand, den unser Herz kommen kann, dass es verfettet ist. Es meint, sich etwas Gutes zu tun. So Fett setzt ja an, wenn man meint, sich was Gutes zu tun mit gewissen Speisen. Und dann wird es irgendwann zum Gesundheitsrisiko. Das Leben, das wir in unserer Kultur leben, wird zu einem Gesundheitsrisiko für unser Herz. Nachfolge beginnt da. Ich zeige es euch mal anhand ein paar Stellen. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus hat gerade seine Pfingstpredigt gehalten, ihnen erklärt, wie die Dinge mit Gott sind. Und dann heißt es drang ihnen durchs Herz. Ihr Herz war erreichbar, ihr Herz wurde ergriffen und sie waren bewegt. Und wenn das Herz bewegt ist, fragt ein Mensch, was soll ich machen? Wenn das Herz nicht bewegt wird, dann sitzt ein Mensch da drin und sagt, fand ich mal interessant, doch hört sich nett an, tolles philosophisches Argument. Ach, das Beispiel, der Vergleich, das hat mir jetzt so geholfen. Und dann geht man wieder in seinen Alltag und nichts ändert sich. Aber wenn das Herz getroffen wird, wenn es durchs Herz geht, dann wird unser Leben in diese Veränderung gebracht. Lebensveränderung geschieht dort, wo Herzen bewegt werden. Dann später, das ist jetzt die Situation, wo das Evangelium nach Europa kommt. Ich weiß nicht, manche, die sagen, ja, das Christentum, das ist was westlich geprägtes, von Europa kommendes. Stimmt nicht. Das Christentum hat in Asien begonnen und zuerst war es nur für uns Nahe Osten, international im Mittleren Osten zu Hause. Und dann hat es erst langsam seinen Weg nach Europa gefunden. Und interessant, ich will das mal hier ganz deutlich sagen, das Christentum hat seinen Weg nach Europa gefunden über eine Frau, die eine Geschäftsfrau war. Und von der lesen wir jetzt hier. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin, also eine Händlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Da ist eine Frau, deren Herz nicht verfettet ist. Da heißt es, sie betet Gott an. Ihr war Gott irgendwie wichtig. Sie wusste nicht vom lebendigen Gott, aber in ihrem Herzen war eine Ahnung, ein Reagieren, ein Suchen, ein Wünschen. Wo ist Gott? Wie ist Gott? Wer ist Gott? Diese Frau hat echt Strom auf der Leitung gehabt im Thema Gott. Habt ihr so viele Leute, die arrogant sagen, das ist kein Thema für mich. Da sage ich immer nur, schade für dich. In Ewigkeit wirst du es bereuen. Diese Lydia, die hat eine Voraussetzung gehabt, die war nicht träge im Hören und verfettet, sondern es ist eine Frau, die innerlich ansprechbar war. Und weil sie auf der Suche waren, weil ihr Herz in einem ordentlichen Zustand war, kann Gott an ihrem Herzen handeln. Der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht gab. Man fängt an, auf die Botschaft des Evangeliums zu achten, wenn das Herz geöffnet wird. Und wenn das Herz einem nicht geöffnet wird, dann versteht man überhaupt nicht, worum es im Evangelium geht. Und jetzt komme ich so langsam in das Thema Herz und Verstand. Ich werde da gleich Stellung zu nehmen. Aber wenn das Herz nicht offen ist, dann kann ein Mensch auch von seinem Verstand vom Evangelium nichts verstehen. Es ist ihm eine Torheit, sagt der Paulus im 1. Korintherbrief. Eine Dummheit, ans Evangelium zu glauben. Sag mal, ehrlich, bist du noch so doof? Ich dachte, wir hätten das jetzt überholt. Aber wenn das Herz aufgeht, dann beginnt das Herz etwas zu sehen. Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz, haben wir vorhin gesungen. Das ist genau der Vorgang. Und wenn Gott das Herz auftut, dann beginnt man darauf Acht zu geben und dann beginnt ein Verstehen. Also, der Punkt, den ich machen will, heißt, zuerst das Herz, dann das Hirn. In unserer Gesellschaft ist ja immer so, zuerst das Hirn und dann das Herz. Und die Folge ist, dass wir eine sehr kalte Gesellschaft an vielen Stellen bekommen. Und je mehr wir so agieren, je kälter wird es in unserer Gesellschaft. Uns Christen wird ja gerne der Vorwurf gemacht, dass der christliche Glaube auf Kosten des Verstandes verkündigt wird. Man muss ja seinen Verstand irgendwie ausschalten, um glauben zu können. Weil ich denke halt, ich würde ja auch gern glauben. Ich habe schon Leute erlebt, die sagten mir, Mensch, so einen Glauben wie du, den hätte ich auch gern, aber mir steht halt mein Denken im Weg. Und da war es so ein bisschen Arroganz, ne? Mensch, Lothar, wenn du mal dein Hirn anschalten würdest, dann würdest du auch wissen, was für ein Kram du da glaubst. Und deswegen provozieren wir heute Morgen. Herz, dann Hirn. Warum? Es ist wie bei einem Computer. Wer von euch kennt sich so ein bisschen aus? Also wer weiß, was ein Computer ist? Okay, das war so basic, ne? Der Ball ist rund, ihr wisst ja so diese ganzen Grundlagen. Habt ihr gewusst, dass ein Computer von Natur aus dumm ist? Der kann nur 0 und 1. Also genau genommen ist ein Computer dumm. Und ein Computer, damit er überhaupt zum Leben erweckt wird und weiß, wer er ist, dazu braucht er ein BIOS, ein Basic Input-Output System. Das ist ein ganz kleines Programm, das dem Computer sagt, wer er ist und ihn zum Leben erweckt. Das BIOS. BIOS ist auch von der griechischen Sprache, es ist ein unbeabsichtigtes Synonym für Leben. BIOS heißt Leben im Griechischen. Also der Computer wird durch das BIOS zum Leben erweckt. Und erst wenn das BIOS sein Programm abfährt, weiß der Computer, wer er ist. Dann braucht er ein Betriebssystem. Dann weiß er so, jetzt bin ich die Dose. Oder was auch immer. Und dann kriegt er vielleicht noch Spezialprogramme, die ihn zu bestimmten Handlungen befähigen. Und so ist es auch mit unserem Leben und auch mit unserem Verstand. Unser Verstand ist ein wunderbares Werkzeug, was Nullen und Einsen in Geschwindigkeiten rechnen kann und richtig mit den richtigen Programmen versehen ihn zu genialen Leistungen befähigt. Aber wenn er das BIOS nicht hat, dann weiß er nicht, was er kann. Und wenn das Herz erleuchtet und ergriffen wird, dann ist es, wie wenn das BIOS aufgespielt wird. Dann weiß der Mensch durch sein bewegtes Herz, wer er ist und was seine Bestimmung und Identität ist. Dann kann das Betriebssystem aufgespielt werden, könnte man sagen, das ist so Christwerden mit all dem, was das bedeutet. Und dann kommen die Spezialprogramme, Gottes Gaben, die er jedem von uns unterschiedlich schenkt. Und jeder von uns kann dann ganz spezielle Beiträge bringen, die nur er kann, weil er ein Spezialprogramm dafür erhalten hat. Der Verstand von sich aus, der hat die Möglichkeit, strukturelle Regelmäßigkeiten zu erfassen und zu beschreiben, also zumindest vielfach. Aber er kann nicht von sich aus etwas über Gott wissen. Man kann nicht von sich aus etwas über Gott wissen. Der Verstand hat überhaupt keine Eigenschaft, von sich aus irgendetwas über Gott erfassen zu können. Woher denn auch? Der Verstand ist ja geschult und trainiert worden vom ersten Moment an. Durch Nachahmen hat er eine Sprachfähigkeit entwickelt. In ihm schlummern all die Fähigkeiten, sehen, hören, denken, rechnen, Sport machen. Er kann koordinieren. So viel ist angelegt in ihm, aber es muss erst erweckt werden. Und so im natürlichen Sinne wird der Verstand dann durch seine Erziehung, durch sein Großwerden erweckt, Fähigkeiten werden trainiert. Aber alles, womit er operiert, sind angelernte Wissenspunkte. Wenn ich zum Beispiel in die Mathematik denke, hat mir irgendwann mal einer beigebracht, 2 und 2 ist 4. Warum eigentlich? Warum ist 2 und 2 nicht 5? In meinen ersten Mathe-Klausuren habe ich das definitiv anders gesehen. Der Lehrer hat einen roten Stift ausgepackt und hat nie zugestimmt. Und ich war als Grundschüler verärgert. Woher weiß der Lehrer, dass 2 und 2 4 ist? Und irgendwann, das kann man ja auch erklären, also vieles in Mathe habe ich mir sagen lassen, könnte man erklären. Und ich habe das irgendwann mal annehmen müssen. Und irgendwo ist mir jemand auf meinem Weg begegnet und hat gesagt, es gibt keinen Gott. Ja, woher weiß der das? Da hat man natürlich so ein schlagendes Argument der Astronauten. So, wir waren so Richtung Mond unterwegs, wir haben keinen Gott gesehen. Ja, hallo, weißt du eigentlich, wie groß das Universum ist? Ist doch nicht dein Ernst, dass du bei so einem kleinen Ausflug Richtung Mond die Frage Gott abschließend beantworten willst. Also so viel Hirn habe ich auch, dass das ja wohl nicht funktioniert. Und wer sagt eigentlich, dass nur das, was zu sehen ist, real existiert? In der Physik geht man ja davon aus, dass es Parallelwelten gibt, mitten wo wir hier sind, dass es direkt hier eine Parallelwelt gibt. Führende Wissenschaftler von der Harvard University, die vertreten zum Beispiel solche Thesen. Also es ist alles viel komplexer. Der Verstand hat Dinge gelernt und diese Dinge kombiniert er neu und entwickelt auf dieser Grundlage. Aber woher will der Verstand wissen, dass es keinen Gott gibt. Unser Verstand ist eigentlich ein Binnensystem, in sich geschlossen. Wenn er etwas mehr wissen will, als er von sich aus wissen kann, braucht er eine Information von außen. Und wir haben keine Information über Gott von uns aus, über die wir durch schlaues Nachdenken kämen. In Johannes 5, Vers 37 sagt Jesus: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Hey, wenn irgendeiner uns was über Gott erzählen will, hallo? Niemand von uns hat je seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, sagt Jesus Christus. Und dann geht er weiter im Kapitel 8, Johannes 8, 26. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Jesus Christus beginnt, uns die Dinge über Gott zu erklären. Jesus Christus war bei Gott, er ist Gott. Er hat den Vater reden gehört, und von dieser Position und Erfahrung und diesem Wissen aus kommuniziert Jesus mit uns. Und das ist der Unterschied. Keiner von uns war je bei Gott. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, sagt die Bibel. Keiner war da. Das sind alles Philosophien, Gedanken, vielleicht manchmal schlaue Gedanken, zwingende Gedanken. Aber keiner war da. Jesus Christus, im Unterschied zu allen Philosophen und allen Religionsstiftern, sagt: Ich bin der Sohn Gottes. Ich habe bei Gott, mit Gott gelebt. Ich weiß, wovon ich rede. Und als Jesus Christus den Tod überwunden hat und auferstanden ist, hat er den Beleg dafür gebracht. In Matthäus 11, Vers 25 haben wir da noch eine sehr provozierende Stelle. Da sagt Jesus: Zu jener Zeit begann Jesus, und das war eins zu weit. Ja, ne, geht ja. Matthäus 11, Vers 25: Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den unmündigen Kindern geoffenbart. Zwei interessante Punkte in diesem Text. Die Weisen und Verständigen, die alles beurteilen wollen und meinen, alles beurteilen zu können, denen hat Gott das Wissen über ihn verschleiert. Und den Unmündigen, denen, die nichts gelten, die man nicht als so schlau betrachtet, und so sagt es ja mal im Neuen Testament, ist es der Paulus oder ist es der Jakobus? Ich glaube, der Jakobus ist es. Es sind nicht viele Edle unter euch, nicht viele Weise. Die Creme de la Creme von Esslingen sitzt hier nicht. Ein paar Bildungsbürger haben sich hier auch verirrt. Aber unsere erfolgreichsten Unternehmer sitzen nicht in diesem Gottesdienst. Die erfolgreichsten Hochschullehrer der FH auch nicht. Noch nicht. Ah, wir haben ja noch was vor, ne? Das soll ja noch nicht das letzte Wort sein. Aber die Realität ist, wie sie ist. Man muss sich nämlich ganz schön demütigen. Die Leute, die bei sich selbst sehr klug sind, die haben ziemlich schlechte Karten, zu verstehen, was Gott durch Jesus sagt. Denn was Gott durch Jesus zeigt, muss geoffenbart werden, so steht es hier. Man kann es nicht durch Nachdenken rausbekommen. Man braucht eine Offenbarung. Offenbarung heißt, da ist ein Vorhang davor und jemand muss wie im Theater den Vorhang öffnen. Und dann sieht man erst, wie die Bühne ausgestattet ist. Ansonsten spekuliert man nur, sieht diesen roten Vorhang und spekuliert, wie es wohl hinter diesem Vorhang aussieht. Und das ist die Situation unserer Welt. Und das ist die Situation unseres Verstandes. Er spekuliert. Aber wenn der Vorhang geöffnet wird, wer sieht dann als erstes? Das Herz. Mit dem Herzen sehe ich die Dinge Gottes. Und wenn das Herz ergriffen ist, wenn das Herz versteht, wenn das Herz ergreift, dann kommt es zu dem nächsten Schritt, dann kommt der Verstand ins Spiel. In Römer 12, Vers 2: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Oder im Urtext steht eigentlich: Werdet verändert, indem euer Denken umgestaltet wird. wenn das Herz ergriffen ist und das Herz zu glauben beginnt und das Herz mit Jesus Christus unterwegs ist, dann muss das Hirn in einen Prozess der Erneuerung hineingebracht werden und dann wird es unser Verhalten ändern. Die Dreierfolge, wie Gott unser Leben in der Nachfolge formt, heißt erstens, er berührt unser Herz. Es beginnt immer und ausschließlich mit dem Herzen. Dann berührt er den Verstand und dann berührt er unser Verhalten. Herz, Denken, Tun. Immer sind es diese drei Punkte. Wenn deine Nachbarn dich nun beobachten könnten oder deine Familie, wie würden sie diese drei Bereiche in deinem Leben einschätzen? Würden sie sagen, du bist eine Person, dessen Herz berührt ist? Dessen Herz von Gott angerührt ist? Würden sie sagen, dass dein Denken sich verändert hat, dass du irgendwie anders wie andere drauf bist? Und würden sie sagen, dass dein Verhalten anders geworden ist? So, jetzt haben wir den wichtigsten Punkt gesetzt und jetzt jumpen wir durch die anderen eben noch durch. Gemeinsam, nicht einsam. Das ist eine Identität unseres Glaubens, haben wir ganz oft besprochen. Wir sind nicht alleine unterwegs. Von Jesus heißt es in Markus 3, Vers 13, als er die Apostel beruft. Und er steigt auf den Berg und ruft sie zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12, dass sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, Dämonen auszutreiben. Man kann in der Beobachterrolle bleiben und auf Abstand über alles gut informiert sein und diskutieren. Aber wenn man Christ wird, wird man in eine Gemeinschaft hineingerufen. Der zweite wesentliche Punkt auf dem Weg der Nachfolge ist, dass man Teil einer Gemeinschaft wird. Jesus ruft diese 12 Jünger hoch zum Berg. Die mussten erstmal einen Widerstand überwinden. Und dieser Ruf in diese Gemeinschaft macht uns anders. Sie treten aus der Masse heraus und sind nicht mehr Teil der Masse. Sie sind jetzt anders geworden. Die Masse kann da stehen, die Arme verschränken und sagen, wie sind die denn drauf? Wo stehen die denn? Fühlen die sich jetzt als was Besseres? Was ist denn hier los? Man wird anders, wenn man auf den Ruf der Nachfolge reagiert, wird man von anderen zunächst mal separiert. Da ändert sich was in unserem Leben und wir sind nicht mehr in der Truppe, wo wir vorher waren, dabei. Manchen fällt es schwer, mancher möchte nicht auffallen, mancher möchte immer von allen akzeptiert werden. Wer auf den Ruf der Nachfolge von Jesus reagiert, wird anders, ist anders. Er beginnt sein Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber wir konzentrieren uns heute auf dieses Gemeinschaftselement der Nachfolge. Jesus ruft nicht den Einzelnen, sondern die 12 zusammen. Und er schafft damit automatisch eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die wird uns dann auch in der Apostelgeschichte berichtet, von der heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen die Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist die christliche Gemeinde. Sie ist jeden Tag zusammen. Sie isst zusammen. Sie lacht zusammen. Sie ist in Schlichtheit und Demut miteinander. Und sie bekommt Anerkennung auch in der Bevölkerung. Jeden Tag kommen neue Leute dazu, die Gott retten will. Und die Herausgerufenen, diese Gemeinde, diese Christen, die sondern sich nicht ab von ihrer Umwelt, obwohl sie anders geworden sind. Sie leben als andere mitten in ihrer Umwelt. Und jeden Tag kommen Leute dazu. Also statistisch ist die Urgemeinde in Jerusalem mindestens um 365 Personen pro Jahr gewachsen. Eine wachsende Gemeinschaft, ständig neue Leute. Man muss sich ständig auf neue Leute einstellen. Fantastisch. Und dann geht's noch ein Stück weiter. In der Apostelgeschichte 4, Vers 32, da heißt es, all die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Diese Gemeinschaft, die entsteht, die atmet einen Grad von Verbindlichkeit und von Verbundenheit zueinander. Sie sind füreinander da. Sie sorgen für ihre Bedürftigen. Die Faulen werden zurechtgewiesen. Die Starken dienen mit ihrer Stärke der Gemeinschaft. Und gemeinsam dient diese erste Gemeinde der Welt. Und seither dienen Christen der Welt. Was für ein Segensstrom ist durch die Kirche Jesu Christi, durch alle Jahrhunderte, in allen Völkern der Erde, an Diakonie und an Liebe geflossen. Wie viele Arme wurden versorgt durch die Kirche von Jesus Christus. Wie viele Kranke gepflegt, wie viele Zerbrochene geheilt und getröstet. Was ist durch diese Kirche von Jesus Christus passiert? Unglaubliches. Und wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Meine kurze Frage hier an dich lautet, lebst du in dieser Gemeinschaft oder bist du Beobachter? Mancher sagt ja, mir reicht's, wenn ich sonntags in den Gottesdienst komme. Wenn du Nachfolger von Jesus werden willst, reicht es nicht. Wenn du Nachfolger von Jesus werden willst, dann muss dein Herz ergriffen sein und dann musst du dich in diese Gemeinschaft hineinstellen lassen, weil du auf einem Weg unterwegs bist. Teil der Gemeinschaft oder Beobachter? Jetzt könnte man sagen, das ist ja ein überzeugendes Konzept. So eine Gemeinschaft, die ist ja fantastisch. Aber wir dürfen nicht idealisieren. Der nächste Punkt heißt nämlich echt, nicht perfekt. Da haben wir Deutschen oft ein Problem. Wir wollen alles so perfekt, aber Gott will, dass es echt ist. Die Bibelstelle, die ich euch dazu zeigen will, 1. Johannes 1, Vers 7. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Dann geht der Text weiter. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das ist das dritte wesentliche Erkennungsmerkmal. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, sollen wir echt sein, aber nicht perfekt sein. Das heißt, die Gemeinschaft, die Gott unter uns schenkt, ist auch eine Gemeinschaft von Versagen, von Schuld und von Vergebung. Jeder von uns soll sein Bestes geben, keiner soll perfekt sein. Fehler passieren, Verwundungen in Beziehungen treten ein, man könnte sich zurückziehen, man könnte schmollen, man könnte sich rechtfertigen, erklären, verteidigen. Man könnte in so einer Gemeinde ein Gespräch führen und sagen, stell dir mal vor, was mir mit dem Pastor passiert ist, wie der mit mir geredet hat. Und dann könnte es passieren, dass ein anderer sagt, das habe ich auch schon erlebt, wie kann der nur, was nimmt der sich raus? Wir können so eine Gemeinschaft werden. Aber wir können auch eine Gemeinschaft werden, die sagt, ja, der Lothar, der versagt ganz schön oft, gell? Hat er sich entschuldigt? Ja, er hat sich entschuldigt. Komm, geben wir noch eine Chance. Das ist die Gemeinschaft, von der Gott träumt. Er träumt nicht von der idealen Gemeinschaft, wo jeder sich richtig verhält und jeder immer alles richtig macht. Wir alle versagen einander oft. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, zu schmollen, den anderen anzuklagen, schlecht über ihn zu reden. Oder ihm zu vergeben. Und die Gemeinschaft, die uns ausmachen soll, ist eine Gemeinschaft der Echtheit und damit auch der Vergebung. Jawohl, du wirst an mir schuldig und ich werde an dir schuldig. Wir hatten es nicht vor, aber es kommt vor. Unzählige Male ist die christliche Gemeinschaft schon daran zerbrochen in ihrer Geschichte, dass sie aus einem Wunschbild gelebt hat. Gerade sehr ernstmeinende, sehr aufrichtige Christen, die haben ihr Wunschbild, ihr Ideal eingebracht und nicht das geistliche Bild der Gemeinde und der Gemeinschaft. Gott sagt, wenn die Gemeinde geistlich funktioniert, dann wird Schuld bei ihr sein und es braucht Bekenntnis und Vergebung. Aber viele Christen haben das Ideal, wenn wir uns wirklich lieben würden, wenn das hier alles klappt, dann wäre alles wunderschön. Das wird es in Gemeinde auf dieser Erde nie geben. Was ist Gottes Maßnahme, wenn jemand schuldig wird? Dann hör auf, dich rauszureden. Sag, ich habe nicht den Ton getroffen. Ich habe schlecht geredet. Ich habe gelogen. Ich habe betrogen. Bitte vergib mir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Wir brauchen Sünde nicht zu verstecken. Das macht uns nur krank, Leute. Unsere Seele geht dabei drauf. wenn Schuld und Sünde in unserem Leben ist, dann fordert uns Gott auf, dass wir das offenlegen, wie eine Wunde, die offengelegt wird, und dann heilt sie. Das ist die Gemeinschaft, die Gott unter uns stiften will. Und hier ist die Frage, welche Wunschbilder, welche Verletzungen und Lügen hindern dich, echt zu sein? Was schleppst du mit aus deiner Gemeindebiografie? Hat es so lange Macht über dich, weil da einer nicht richtig mit dir umgegangen ist, weil du Schwieriges erlebt hast in der Gemeinde von Jesus? Wirst du das immer warm halten? Willst du auf dein Sterbebett gehen mit diesem Vorwurf oder mit der inneren Haltung, und ich habe doch recht gehabt? Hallo? Heute ist der Tag, wo du die Dinge lassen kannst, loslassen kannst. Gott will Verletzungen heilen. Gott will, dass wir echt werden. Einige von euch tragen Wunschbilder in sich. Sie waren mal in einer anderen Gemeinde, sie haben mal im Buch was gelesen, sie haben mal von anderen was gehört. Und wenn diese Gemeinde hier, diese konkrete Gemeinde in Esslingen, ein bisschen mehr wäre wie die Gemeinde, von der ich gelesen habe, dann würde ich mich hier besser wohlfühlen und einbringen. Weißt du, dass du zum Zerstörer dieser Gemeinschaft wirst, wenn du an diesen Wunschbildern festhältst? Diese Wunschbilder helfen weder dir noch der realen Gemeinschaft weiter. Wir sind alle herausgefordert, so wie wir sind, einander zu begegnen. Und wir alle brauchen das Kreuz. Wir alle machen Fehler. Wir alle lästern mal. Wir alle reden übel über andere Leute. Wir alle haben nicht ganz die Wahrheit vielleicht manchmal gesagt. Wir alle, jeder hat seinen Teil, was er einbringt, der die Gemeinschaft zerstört. Wir alle brauchen das Kreuz. Wir alle müssen uns hier treffen. Unsere Gemeinschaft entsteht hier. Unsere Gemeinschaft entsteht nicht in Wunschbildern. Unsere Gemeinschaft entsteht, dass wir zusammen vor diesem Kreuz knien und sagen, ich habe versagt, du hast versagt. Jesus Christus, vergib uns. Und dann beginnt er, diese Gemeinschaft aus uns zu bauen und zu formen, die wir sein wollen. Unser letzter Punkt heißt, jetzt war ich zu weit, tun, nicht nur hören. Aber gehen wir einen zurück. Tun, nicht nur hören. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Der vierte Schritt auf unserem Weg der Nachfolge, dass wir Dinge umsetzen müssen. Jakobus 1, Vers 22 sagt, es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist die Herausforderung für uns Christen, dass wir uns betrügen, durch unser Wissen, wir können Bibelstellen zitieren, wir können andere zurechtbringen, wir wissen, wie es andere machen sollen. Wenn wir es nicht tun, dann kommen wir auf dem Weg nicht voran. Der Jakobus ist hier ziemlich klar. Und die Taten, um die es geht, sind in Galater 5 beschrieben. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Das sind die Taten. Der durch die Liebe wirksame Glaube. Das Motiv ist Liebe, Gott ist Liebe und daraus bekommt der Glaube seine Kraft. Diese Taten sprechen lauter als alle Worte. Wenn wir als Christen Taten der Liebe tun, wird es viele überzeugen. Diese vier Schritte bringen uns nun in die Nähe zu Gott und die Nähe zueinander. Wenn wir darauf achten, dass unser Herz bewegt ist und nicht nur unser Hirn. Wenn wir darauf achten, dass wir Teil von der Gemeinschaft werden und nicht alleine leben. Wenn wir bemüht sind, echt zu sein und der Perfektion abschwören. Und wenn wir versuchen, Leute zu sein, die tun und die nicht nur wissen und hören. Diese vier Schritte sind grundlegende Schritte auf dem Weg der Nachfolge. Wer diese Schritte konstant geht, immer wieder und immer wieder, das ist ein Lebensprogramm, der lebt in der Nähe zu Gott. Das bringt ihn, wie so eine Straße ein, am Anfang gesagt, nach Stuttgart bringen einen diese vier Schritte, die bringen einen zu Gott, aber die bringen einen auch zueinander. Das ist der Weg der Nachfolge, den wir in den Sommerpredigten dann im Detail anschauen werden. Im Sommer wird es darum gehen, Jesus zu folgen. Das ist unsere große Überschrift. Und viele Einzelpredigten wollen dann erläutern und klären, wie der Weg der Nachfolge aussieht. Ja, und die Frage, mit der ich euch in diesem wunderschönen Sommertag dann gleich entlassen werde, die heißt: Folgst du Jesus nach? Bist du in diesen vier Schritten aktiv? Heute Morgen gefragt, ist dein Herz bewegt oder weißt du nur? Bist du Teil der Gemeinschaft oder bist du Zaungast? Bist du echt oder läuft da noch ein ganz anderes Leben ab? Tust du oder weißt du nur? Ich möchte einen Moment der Stille nehmen und dich bitten, diese Punkte für dich persönlich zu reflektieren. Und ich will es dann mit dem Gebet abschließen. Du sagst, wir sollen dir nachfolgen. Und dein Wort zeigt uns auch, wie wir das machen können. Jesus, ich bitte dich für mich und für uns alle, dass du uns auf diesem Weg der Nachfolge auch in dieser kommenden Woche jetzt begleitest. Dass wir Leute werden, die vom Herzen bewegt sind. Vater, ich bitte dich für die, die merken, sie haben ein fettes Herz, ein hartes Herz, ein nicht zugängliches Herz. Ich bitte dich, dass du eine Herztherapie und eine Herztransplantation, wo das nötig ist, vollziehst. Vater, ich bete, dass du auch am kommenden Wochenende auf der Gemeindefreizeit, dass du auf der Ebene des Herzens etwas Außergewöhnliches an uns tust. Dass wir echt Leute sind, die so tief vom Herzen angerührt und bewegt sind. Und ich bete, dass unser Verstand seine Rolle einnehmen kann und auf dieser Basis zur vollen Performance kommen kann. Ich bitte dich für die, die als Zaungäste die Gemeinschaft beobachten, dass auch dieser Schritt der Nachfolge gegangen wird und sie Teil der Gemeinschaft werden. Vater, ich bete für die, die wir lange dabei sind, die wir schon diese Gemeinschaft bilden, aber vielleicht nicht echt, nicht in allem echt, nur im Ansatz echt sind, bete, dass du uns da berührst, dass du uns von dem Druck der Perfektion freisetzt und in das Durchatmen der Echtheit hineinstellst. Vater, ich bete, dass wir als Gemeinde nicht nur Hörer und schlaue Wisser sind, sondern dass auch durch die Esslinger Gemeinde ein Strom von Barmherzigkeit und Liebe fließt, der unsere Generation und Gesellschaft erreicht. Danke, dass du da bist und dass du in unserem Leben wirkst. Und ich vertraue einfach, dass du dein Wort einpflanzt und deinem Wort Frucht schenkst, dass da was wächst, auch aus diesem Morgen. Amen.
Vielen Dank für diese herausfordernde und schweißtreibende Predigt heute Morgen. Ich denke, wir sind herausgefordert, in unseren Alltag zu gehen. Ich würde euch einmal bitten, aufzustehen, und ich möchte einfach uns den Segen Gottes zusprechen, dass er mit uns geht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag. Genießt die Gemeinschaft, die Wärme, und wir sehen uns nächste Woche.